der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Jenica von Ecosia. Moin.
Hi, hallo, moin.
Ecosia ist ja schon längst kein Geheimtipp mehr. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist, weil du bist ja praktisch die Auftaktveranstaltung, hätte ich beinahe gesagt, die Auftaktfolge zu meinem Projekt Nachhaltigkeit und Marketing in diesem Marketing Transformation Podcast als regelmäßiges Thema hier einzubauen. Ecosia, wie schon gesagt, aus meiner Sicht eine tolle Erfolgsstory. Aber bevor wir einsteigen, bitte sag doch mal kurz ein paar Sätze zu dir und dann steigen wir ein, was Ecosia eigentlich macht.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch voll da zu sein. Bin gespannt, was bei dem Gespräch hier so rauskommen wird.
Ich auch.
Es ist jedes Mal wieder cool, mit Leuten zu reden, die, also kennt man ja selbst, ne? Man ist in einem Unternehmen drin und da bleibt man irgendwie der eigenen Bubble. Aber wenn man dann mit Menschen spricht, die irgendwie einen ganz anderen Hintergrund haben, da kommen dann manchmal ganz coole Ideen bei raus. Mhm. Ja, ich bin Jenica, ich arbeite seit 3,5 Jahren bei Ecosia und bin dort zuständig für den deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und Schweiz und für das Wachstum der Märkte. Das heißt, sowohl Business Development als auch Marketing fallen mit in meinen Bereich. Mhm. Wir sind natürlich eine globale Marke, haben aber spezielle Märkte, auf die wir uns fokussieren. Und Deutschland ist dann neben Frankreich auf jeden Fall der, in dem wir am meisten repräsentiert sind und auch am meisten Ressource reinstecken aktuell.
Das ist auch euer erster Markt?
Seid ihr? Unser Home Market, genau. Ja. Wir sind ein Berliner Unternehmen. Ja. Und ganz naturgegeben hat sich dann unsere ersten Werbemaßnahmen schon auf Deutschland fokussiert, einfach weil das Team hier ansässig war. Mhm. Damals vor fast 12 Jahren.
Ja, cool. Und du persönlich, kommst du jetzt eher aus dem Suchmaschinengeschäft oder bist du mehr aus dem NGO-Bereich? Aus welcher Ecke bist du denn zu Ecosia?
Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich komme aus der Ecke Influencer-Marketing. Da war ich vorher, gerade mit Bewegtbild, YouTube, TikTok und Instagram. Mhm. Und war dann aber, obwohl das alles voll viel Spaß gemacht hat, nach so einer Weile in so einer klitzekleinen Krise habe ich gefragt, wofür mache ich das eigentlich alles?
Und,
das ist eine gute Frage, ne? Die muss man sich stellen. 40 Stunden die Woche, macht es, also wofür? Und dann habe ich mich halt hingesetzt und mich wirklich damit beschäftigt, was sind eigentlich meine Werte, was ist mir wichtig im Leben und wofür möchte ich meine Kompetenzen einsetzen und auch, worin möchte ich mich weiterentwickeln? Und das, was dabei rauskam, hat wunderbar gepasst zu einer Ausschreibung, die es gerade bei Ecosia gab. Und drei Jahre später sitze ich hier. Es hat also geklappt und ich könnte nicht froher sein mit der Entscheidung.
Das ist schön. Ich muss mir die Frage für später nochmal merken, ob deine berufliche Entscheidung nicht eventuell auch repräsentativ für eine ganz bestimmte Gruppe ist von hochqualifizierten Young Professionals. Young Professionals, darf man das sagen, Young Professionals, oder ist das irgendwie diskriminierend?
Oh, weiß ich nicht, wir sind ja jung und super professionell.
Ja. Nee, Quatsch. Ich denke nicht, dass professionell diskriminierend ist.
Sondern das ist young. Nö, ja. Das stimmt ja. Es gibt ja auch Junior und Senior und das, so viel Wissen sich eine Person noch aneignen kann. Ich glaube, die Erfahrung, die man in einer Arbeitswelt hat, und die kommt immer mit dem Alter, die ist immer noch ein ziemlich relevanter Punkt, den Young Professionals noch nicht haben. Dafür haben die vielleicht noch so eine frische Sicht auf Dinge, die oft fehlt, wenn man schon lange im Rad des Getriebes sitzt.
Total witzig. Ich habe jetzt schon nach den ersten 3 Minuten dieses Podcasts das Gefühl, wir kennen uns ja vorher noch nicht, also wir hatten ein Vorgespräch gemacht, dass ich in jedem Fall mit dir noch weitere 40 Minuten über viel, viel mehr Themen sprechen könnte als nur Ecosia.
Aber das machen wir anders. Gott sei Dank, wir wissen ja auch irgendwie diesen Podcast, wo wir auch gut, dass wir miteinander sprechen können.
Ja, sehr gut. Aber nee, keine Sorge, Ecosia an sich bringt da schon genug mit. Erklär bitte, vielen kennen das, aber vielleicht nochmal einmal kurz die Funktionsweise oder vielleicht fangen wir mit der Vision an und dann die Funktionsweise. Und danach wird natürlich auch so eine Frage kommen, ne? Vor- und Nachteile des Modells und dann reden wir mehr auch über.
Das mache ich gern. Das war vor vielen, vielen Jahren, da hat sich unser Geschäftsführer Christian Kroll nach seinem BWL-Studium gedacht, wie kann man denn den Regenwald schützen, Ökosysteme schützen mit einem smarten Geschäftsmodell. Mhm. Und damals hatte er, schlauer Fuchs auf jeden Fall, heute immer noch, damals auch, hat er beobachtet, okay, der Internetmarkt, der Suchmaschinenmarkt, da ist wahnsinnig viel Potenzial. Jeder braucht eine Suchmaschine, schon damals, heute mehr denn je. Mhm. Es ist ein kostenloses Produkt, die Suchen würden sowieso laufen. Gleichzeitig ist der Werbeanzeigenmarkt sehr lukrativ. Mhm. Kann man das nicht nutzen, diese bestehende Infrastruktur nutzen, um damit Gutes zu tun, mit dem Geld, das dadurch erwirtschaftet wird? Mhm. Und was daraus entstanden ist, also Ecosia, eine Suchmaschine, so wie Google, funktioniert genauso. Man tippt was ein, zum Beispiel Hotel Berlin. Und wenn dann eine Werbeanzeige kommt, klickt man vielleicht drauf. Und dann verdienen wir als Unternehmen Geld. Wir decken unsere laufenden Kosten, wie jedes andere Unternehmen auch. Wir haben unser Büro, wir haben Gehälter für irgendwie unsere Mitarbeiterinnen und auch Marketingausgaben. Mhm. Und jetzt kommt der große Unterschied. Das Geld, das übrig bleibt, die Gewinne, die werden nicht in irgendwelche Taschen gesteckt, kommen nicht an irgendwelche Aktionäre ran oder sowas, sondern die gehen in Baumpflanzprojekte. Wir haben Partner auf der ganzen Welt, mit denen wir Bäume dort pflanzen, wo sie am meisten gebraucht werden. Und das sind bis dato, ich glaube, über 136 Millionen Bäume, an denen noch so viel mehr dranhängt, als einfach nur ein Baum, der irgendwo steht. Und genau, so kann man also mit seinen Suchanfragen Bäume pflanzen.
So, und die die Digital-Marketing-Experten, die verstehen natürlich, dass also die, ihr seid ja streng genommen, ihr nutzt Microsoft Bing als Technologieprovider im Hintergrund. Ihr seid vermutlich technisch eher so die Maske und das, ihr kriegt den Revenue Share, den Bing an Suchpartner ausschüttet, den gebt ihr weiter, also ihr deckt eure Kosten und gebt den weiter für ökologisch sinnvolle Projekte, in dem Fall Bäume pflanzen.
Genau, wir können Microsoft, oder das heißt, wir benutzen den Algorithmus von Microsoft für Bing und wir benutzen auch deren Ad-Network, genauso wie du sagst, und sind da im Partnernetzwerk aktiv. Und das, was wir oben drauf bauen, ist ein bisschen mehr als eine Maske, weil wir tatsächlich eigene Features haben, die jetzt andere Suchmaschinen nicht haben, mit dem Fokus auf grüne Themen. Und die werden auch noch weiter ausgebaut in Zukunft.
Also das ist dann die Veredelung des Contents, der euch über Bing, also klar, weil das Betreiben einer echten Suchmaschine ist verhältnismäßig.
Ja, das hätte sich Christian damals auch überlegen können, eine eigene Suchmaschine bauen, aber ich sage ja, er ist ein schlauer Fuchs, deswegen hat er damit gar nicht erst angefangen.
Also letztendlich so richtig erfolgreich in der westlichen Welt mit Suchmaschine ist ja vor allen Dingen sind ja die mit den bunten Farben, also ist ja eigentlich nur Google. Bing ist ja mit Abstand die zweitdominante Suchmaschine, kann man nicht sagen, es ist ja schon ein bisschen abgeschlagen. Und jetzt überlege, weil wir hier, das ist ja ein Podcast, der richtet sich an Advertiser. Jetzt kann man sagen, wird denn jetzt mein Suchergebnis, mein Pay-per-Click teurer durch Ecosia? Und dann ist vermutlich die Antwort nein, weil im Grunde schmälert ihr nur den Revenue-Stream von Microsoft. Ne? Das ist ein Revenue-Share und der am PPC von Microsoft ändert das nichts, ne?
Genau, es wird nicht teurer. Also ich stecke jetzt nicht auf der anderen Seite bei den Advertisern, aber das, was ich so an Gesprächen bisher mitbekommen habe, ist, dass es eigentlich ziemlich gut funktioniert, auch über Ecosia Werbung zu schalten, über das Bing-Netzwerk und das überhaupt keine irgendwie erhöhten Kosten darstellt oder so.
Ja, ich glaube, das würde ich mir sogar zutrauen, dass also von der Bing-Seite, dass die Herausforderung, aber das ist heute nicht unser Thema, die Herausforderung, die Microsoft ja hat, ist, dass es rein volumenseitig schon verhältnismäßig abgeschlagen ist. Ne? In meinem Kerngeschäft ist das so, wenn man sich Suchmaschinen Performance anguckt und die auditiert zum Beispiel oder ähnliches, dann guckst du halt auf die 95% Antwort. Ne? Und dann, wer noch Zeit hat.
Ziemlich große Zahl.
Und ich kann aber auch sagen, das ist jetzt anekdotisch, dass in den Mehrzahl der E-Commerce-Betrachtung, wo natürlich Bing und Google miteinander verglichen wird, ist, dass die relative Conversion bei ähnlichen CPCs bei Bing sogar leicht besser ist als bei Google. Warum das so ist, kann ich nicht richtig belegen, aber dass das so ist, dass wenn man das über den CPC normiert ist, dass die Conversion etwas höher ist, ist ein Muster, was wiederkehrend ist. So, aber das nur zur Funktionsweise. Jetzt, wenn ich das so höre, das ist ja toll, also Microsoft zahlt einen strategischen Preis, die sind ja vermutlich auch nicht dagegen, dass ihr das tut. Jetzt könnten, ihr seid nicht for profit, hast du vorhin gesagt. Ihr macht dieses Geschäft ja sehr erfolgreich. Wie habt ihr euch in der Vergangenheit verbreitet?
Ich würde da nur kurz reingrätschen und sagen, wir sind for profit, aber nicht im klassischen Sinne.
Mhm, okay.
Weil wir wollen Profit maximieren, aber nicht um des Profits willen, sondern als um, wir sehen den Profit als Mittel zum Zweck für das eigentliche Ziel, nämlich die Baumpflanzung, die Wiederherstellung von Ökosystemen. Mhm. Genau. Aber um auf deine Frage zu antworten, in den vielen Jahren, die es Ecosia jetzt gibt, haben wir da auch eine lange Lernreise auf jeden Fall hinter uns, mit was Werbemaßnahmen angeht. Und aktuell gibt es natürlich Debatten, an denen wir auch teilnehmen. Macht man jetzt noch Werbung auf Facebook und Instagram oder boykottiert man das auch? Mhm. Also wir sind schon viel unterwegs mit konkretem Targeting tatsächlich, mit Paid Ads, weil wir gemerkt haben, also vielleicht auch zum Verständnis, wir haben gar keine festen Budgets. Mhm. Oft kennt man das ja so, ne? Es gibt die Quartalsbudgets am Ende des Jahres, wird angepasst, was nicht ausgegeben wurde, und zwar nach unten, deswegen noch schnell alles rausballern. Mhm. Und bei uns ist es so, jede Ausgabe soll schon so getätigt werden, dass man am Ende sagen kann, es war ein Test, um zu gucken, oder man hat geguckt, ob es sinnvoll war, diese Ausgabe direkt, so direkt zu tätigen, oder ob es besser gewesen wäre, das zu lassen und bei den Bäumen anzusetzen. Mhm. Und das ist eine Herangehensweise, die bei uns dazu führt, dass wir sehr vorsichtig wirtschaften und sehr nachhaltig wirtschaften. Und entsprechend machen wir ziemlich viele Tests. Und dafür sind dann Paid Ads hervorragend, um zu gucken, was funktioniert und was nicht. Aber außerhalb dessen machen wir auch außerhalb des digitalen Bereichs immer mal wieder Out-of-Home-Kampagnen zum Beispiel. Wir haben schon mit Influencern zusammengearbeitet. Und dann ist für uns ein ganz wichtiger Faktor auch Presseaufmerksamkeit. Mhm. Die hat schon wirklich viele Menschen erreicht, die wir sonst überhaupt nicht auf dem Radar hatten.
Ja, die ich habe manchmal das Gefühl, dass das Öko, das heute eher so ein bisschen monopolistisch geprägte Ökosystem, durchaus auch gegen euch arbeiten kann. Also ich habe vorhin das geschafft, auf meiner Chrome-Extension euch jetzt als Suchmaschine zu installieren.
Sehr gut.
Auf meinem Apple-Device war es relativ harmlos. Ich habe mir sagen lassen, dass es auf Android schwierig ist, oder war es umgekehrt?
Die Installation ist ganz einfach, ja? Aber man kann es jetzt nicht, also wenn ich jetzt ein...
Als Standardsuche.
Genau, das als Standardsuche einzustellen, das wäre nicht so leicht. Wir haben halt eine App. Wir haben eine Browser-App, die kann sich jeder installieren. Mhm. Es gab allerdings eine Auseinandersetzung zwischen Google und der Europäischen Kommission für Wettbewerbsrecht, dahingehend, dass Google auf seinen Android-Produkten auch die eigenen Google-Produkte voreingestellt hatte und die keine Wettbewerber voreingestellt werden konnten, auch nicht von Partnern. Und da gab es dann so eine Auktion, die Google vorgeschlagen hat. Die haben wir dann erstmal boykottiert, weil wir das nicht für rechtens hielten. Und da hat uns die Europäische Kommission dann auch recht gegeben. Mhm. Also
richtig gut.
Genau, es ist alles nicht so einfach, sich in so einem Markt von Giganten zu bewegen, als kleiner Underdog.
Ja, finde ich aber gut, wie ihr schlägt. Du sagst Presse, ich habe so das Gefühl, dass es erstaunlich viel Gegenwind gab oder gibt. Es ist das
gegen Ecosia oder gegen Google?
gerade, wir nehmen diesen Podcast am 11. November aus, und gerade gestern gab es ja wieder auch ein schönes Urteil, was Wettbewerb und Google angeht, aus einer anderen Richtung. Nein, ich meine das natürlich nur rein relativ, ne? Wenn ich so drauf gucke, und ich würde sagen, es gibt jetzt größere Probleme als ökologisch verantwortungsvoll handelnde Suchmaschinen oder Suchmasken oder Such-Content-Anbieter. Also zum Beispiel die de facto Monopolisierung von Suche an sich. Also da wird mir in der Plattformökonomie einiges einfach, was man kontrovers diskutieren kann. Nee, ich dachte, so ein Artikel in der, ich weiß nicht, ob es der Süddeutsche war oder die Frankfurter, wo ich glaube, das liegt nicht an Ecosia, sondern ich glaube, es liegt an dem Thema im weitesten Umfeld der CO2-Kompensationsdebatte.
Ja, da gibt
es... Vielleicht ist es das, weil aber in den Headlines wird das ja nicht so sauber auseinandergehalten. Hier geht es ja nicht, ich suche ja nicht extra mehr, um einen Baum zu pflanzen, sondern das sind ja, also ich würde mal unterstellen, dass die Hypothese ist, dass eine Suche, die bei euch stattfindet, nicht bei einer anderen Suchmaschine stattfindet, weil eine Suche ist ja, führt ja Mittel zum Zweck. Keiner sucht zum Spaß. Es ist also ein ökologisch sinnvolles Substitut für einen Akt, der sowieso stattgefunden hätte. So, peng.
Genau so ist es. Ja. Ich kenne jetzt den Artikel nicht, aber Ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich meistens, vor allem wenn sich jetzt in der Presse oder wer auch immer konkret mit Ecosia per se beschäftigt hat, sehr positive Resonanz bekommen, weil dann sich Leute die Mühe gemacht haben, hinter die Kulisse zu gucken, Eigentumsstruktur, was wir denn sonst so machen als Unternehmen und so. Was aber oft passiert in letzter Zeit, und das sehe ich positiv und negativ, ist die kritische Auseinandersetzung mit, genau wie du sagst, CO2-Kompensation, aber auch Baumpflanzprojekten. Weil bei beidem kann man sehr viel falsch machen und beides wird so indifferent betrachtet, dass es ganz schnell mit Ecosia in einen Korb geworfen wird. Faktisch ist es so, wir haben mit CO2-Kompensation überhaupt nichts am Hut. Wir pflanzen die Bäume, um Ökosysteme zu regenerieren. Und es stimmt, dass man bei Baumpflanzungen sehr viel falsch machen kann und dem Ökosystem schaden kann. Wir wählen aber den regenerativen Ansatz. Dieses dem Ökosystem schaden, das kommt aus der CO2-Kompensationsszene, wo man dann Monokulturen pflanzt, Zaun drumherum und den Boden ausstört. Das ist jetzt ein bisschen viel Fachgeplänkel, aber genau da kommen gerade so kritische Stimmen her, die aber nie uns konkret kritisieren oder so, aber dann uns in der Debatte in einen Topf werfen, was für uns nicht so gut ist. Also für uns wäre es eigentlich besser, dass sich jemand die Mühe macht, mit uns zu sprechen, vielleicht unsere Projekte zu besuchen und sich da selbst ein Bild macht, bevor man sagt, hier diese eine Initiative hat was Schlechtes gemacht, es gibt auch noch andere Unternehmen, die Bäume pflanzen. Nach dem Motto, die machen es auch schlecht. Aber sonst ist eigentlich alles immer ziemlich positiv. Da bin ich auch froh drüber.
Ja, denke ich auch. Ich hätte nur gedacht, es gibt eigentlich zu wenig Initiativen allgemein, als dass man jetzt innerhalb der unterschiedlichen Ausprägungen der nachhaltigen Initiativen jetzt irgendwie noch das Haar in der Suppe finden müsste. Aber das ist vielleicht meine als Außenstehender irgendwie meine total subjektive Betrachtung. Den angrenzenden Bereich der CO2-Kompensation, also insbesondere wenn es dann so in die Bereiche, was ja auch ein Marketingthema ist, ne, Greenwashing oder eine Rechtfertigung für ein Unterlassen des Veränderung des Konsumverhaltens durch eine Kompensation irgendwie herzuführen. Das ist bei euch ja nicht, ne? Also ihr fliegt ja jetzt irgendwie einen Kilometer mehr, weil bei euch gesucht wurde.
Nee, und das kommunizieren wir auch ganz klar. Wir sagen, wenn ihr Ecosia nutzt, ist es ganz, ganz toll und ihr könnt damit ganz viel bewegen als Teil einer Bewegung. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns alle damit beschäftigen, was für eine Zukunft uns erwartet mit der aktuellen Klimapolitik, was jeder Einzelne und jeder Einzelne dazu beitragen kann, dass es anders wird und in welcher Verantwortung die Politik steht. Und deswegen sagen wir eigentlich auch nie, hey, deine Suche hat jetzt so und so viel CO2 rausgefiltert, deswegen gut gemacht und weiter so, sondern stattdessen bauen wir eher an so etwas wie zum Beispiel im Travel-Widget, dass wenn man jetzt einen Flug sucht von Berlin nach München, dass die Zugverbindung angezeigt wird und man sagt, hier, das ist die CO2-Ersparnis, wenn du den Zug buchst statt dem Flug. Also ein bisschen so motivierend, da sehen wir unsere Verantwortung auch ein bisschen als ein Unternehmen, das an der Schnittstelle arbeitet zwischen Menschen und Information. Weil genau das tun ja Suchmaschinen. Und die einen gucken mehr auf Profit und vielleicht auch nur auf Profit. Und wir gucken halt, wie können wir das verbinden mit sozialer und ökologischer Verantwortung.
Ich habe mir später so eine Frage aufgeschrieben, was können andere Advertiser von euch sich abgucken? Also gerade so die Beeinflussung von Konsumentscheidungen ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Aber dazu gerne habe ich noch ein paar Fragen später. Vorher ist nochmal zu eurem Ökosystem, also zu eurem System. Was habt ihr denn so für Herausforderungen? Oder wenn du dir wünschst, dir was spielen könntest, welche Hürden würdest du wegpacken? Was steht einer weiteren Ausbreitung vielleicht auch noch im Weg, bevor wir zu den positiven Initiativen kommen?
Einer weiteren Ausbreitung von Ecosia steht auf jeden Fall die Monopolstellung von Google im Weg, würde ich sagen. Also ich will Google als Unternehmen gar nicht schlecht machen, weil die sind total innovativ, die haben ganz viel bewegt und die machen auch wirklich spannende Sachen. Aber ich wünsche mir für uns als Ecosia einen fairen Wettbewerb. Und der funktioniert anscheinend nicht ohne Intervention auf europäischer Kommissionsebene, damit wir wirklich überhaupt eine Chance haben und der Internetnutzer am Ende wirklich digitale Selbstbestimmung ausüben kann. Nämlich sagen kann, ich möchte, dass meine Daten beim Unternehmen landen, dass mich nicht profiliert als Nutzer, dass das Geld, das dabei rauskommt, nutzt, um Bäume zu pflanzen. Oder ich möchte irgendwie bei Google und dafür total personalisierte Suchergebnisse, weil ich bin damit einverstanden, dass ich als Nutzer ein Profil bekomme. Mhm. So, also das ist digitale Selbstbestimmung. Das funktioniert aber nicht, wenn irgendwie mit unfairen Mitteln gekämpft wird. Das ist der eine Wunsch. Und der andere Wunsch wäre, dass der Duden Langscheid neben Google oder vielleicht statt Google noch Ekosen oder Ekosieren als Verb aufnimmt. Wir haben kein anderes Verb im Deutschen oder Englischen für etwas im Internet zu suchen als googeln.
Ja.
Das ist schon die, das stellt schon die Absurdität dieser Situation dar und das muss sich ändern.
Ja, das verstehe ich. Hast du noch ein Beispiel für unfaire Mittel, wenn du auf die Vormachtstellung von Google referenzierst?
Also ich glaube, dass das ganze Android-Ökosystem schon ziemlich bezeichnend ist für den Wettbewerb und dass man da eigentlich keine Chance hat, draufzukommen als Standard. Aber es gab auch so andere Hiccups, bei denen ich mir jetzt aber gar nicht so sicher bin, wie viel davon öffentlich ist und wie viel gerade noch in der Kommission sozusagen beraten wird. Deswegen bleibe ich lieber bei dem Punkt.
Was ist deine Wette? Wer versteht das schneller? Also das Thema unfaire Marktbedingungen und auch dieses Thema Datenschutz. Ich würde jetzt auch noch sowas reinschmeißen wie zum Beispiel die Verantwortung, die es im Kontext zu Hate Speech und allen möglichen diskriminierenden Themen geht. Da würde ich sagen, da ist Suche vielleicht nicht ganz im Fokus, aber soziale Netzwerke und auch Videoplattformen schon mehr. Aber meine Frage ist eigentlich, wer glaubst du, wird schneller so eine Art Verantwortungsbewusstsein ausgeprägt entwickeln? Die Konsumentinnenseite oder die Advertiser-Seite?
Ich würde sagen, auf jeden Fall die Konsumentinnenseite.
Und also
der Druck, der sich dadurch aufbaut, hat dann Einfluss auf die Advertiser-Seite.
Mhm. Ja. Gut, das hätte ich auch getippt. Also vor allen Dingen gibt es ja wenig Proxys, die einen Mut machen, dass auf der Advertiser-Seite da substanziell irgendwas passieren kann. Also ich glaube, dass also theoretisch verstehen das ganz, ganz viele und sicherlich auch ganz, ganz viele, die uns jetzt gerade zuhören. Aber das in die Tat umzusetzen, ist ja, also in der Regel können das ja auch nicht nur einzelne Individuen.
Ja, das ist richtig.
Sondern ein ganzes Kollektiv. Okay, wieder auf euch geguckt. Was habt ihr so für weitere Initiativen, um euch noch besser auszubreiten, um noch mehr Bäume zu pflanzen? Also du hast schon diesen Rechner, dieses Travel, was war es, Plugin?
Das Travel Widget, genau, Widget daran arbeiten wir. Generell fokussieren wir uns gerade sehr auf Features, die wir für unsere Suchmaschine bauen und die es unseren Nutzern und Nutzerinnen erleichtern soll, ökologische oder sozialverträgliche Entscheidungen zu treffen. Auch sowas wie im Bereich Shopping, wenn man jetzt eine Waschmaschine sucht, dass eben die angezeigt wird mit der höchsten Energieeffizienzklasse oder sogar eine gebrauchte und eine, die irgendwie ohne Kinderarbeit entstanden ist. Also das sind solche Dinge, an denen wir arbeiten, aber das Ding ist, das ist auch echt hochkomplex, diese Aufgabe. Und wir sind ein Team von jetzt, ich glaube, wir sind jetzt knapp über 90 Leute, was zwar ganz gut ist, aber wenn man sich wirklich diese Aufgabe stellt, etwas so Komplexes draufzubauen, ein so komplexes Feature, dass so viele Datensätze miteinander verbinden muss, da sind wir gerade dran, diese Nüsse, die damit zusammenhängen, zu knacken.
Ja.
Also das heißt, uns da ein bisschen weiter aufbauen. Gleichzeitig haben wir aber auch angefangen, Ecosia, unsere Kompetenz als Baumpflanzer, die wir uns über 12 Jahre aufgebaut haben, anzubieten als Dienstleistung für Unternehmen. Weil wir haben gemerkt, dass Unternehmen Bäume pflanzen wollen, aber die Anbieter, die es da draußen gibt, eben ziemlich oft auch missbauen. Und deswegen bieten wir genau das auch an. Und all das führt neben vielen weiteren Dingen dazu, dass wir als Unternehmen wachsen und nicht mehr dieses Jahr, aber ich hoffe ziemlich bald die 200 Millionen Baumarke knacken werden.
Richtig gut. Und nehmt ihr euch so eine Marke mal vor? Habt ihr, ich weiß, dass ihr jetzt keine reinen, also ihr optimiert nicht nach Profit, das habe ich verstanden. Habt ihr da irgendwelche Ziele? Also wie viel Bäume ihr in einem Zeitraum gepflanzt haben wollt? Habt ihr so ein paar, wir müssen es eigentlich nennen, wenn du möchtest.
Wir haben auf jeden Fall, wir arbeiten auch mit OKRs, aber die Kern-KPI, mit der wir meistens arbeiten und die ausschlaggebend ist für viele andere, sind tatsächlich die Baumpflanzungen. Mhm. Und wir hatten da schon auf jeden Fall mal ein sehr ambitioniertes Ziel von 1 Milliarde Bäume. Mhm. Ein Problem, das sich jetzt gerade aber stellt, ist zu gucken, dass wir auch genug Partner und Flächen dafür finden. Wir haben da noch viel im Petto, aber langfristig müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass es nicht so viele Projekte gibt, die diesem hohen Pflanzstandard, den wir haben, auch tatsächlich entsprechen, weil eben so viel mehr Initiativen kommen, die Monokulturen mit invasiven Baumarten pflanzen wollen und dadurch natürlich auch das Angebot beeinflussen. Das ist auch eine Herausforderung, die jetzt auf uns wartet.
Ich weiß nicht, ob du das beantworten hast, weil das jetzt vielleicht eine zu nerdige Frage, aber ich weiß nicht, wie gut die Wissenschaft, also wie gut sich schon Peergroups gebildet haben, wann Aufforstung, nachhaltige Forstung irgendwie wirklich nachhaltig ist und wann es ungewünschte Effekte gibt. Ich hätte gedacht, aber das ist vielleicht so meine durch die Waldorfschule geprägte Gartenbau-Epochen geprägt, dass jeder Baum im Grunde erstmal gut ist und dazu beiträgt, dass es eine diverse Entwicklung gibt auf der Bio-Ebene, plus dass es dann die CO2-Ebene sowieso. Das ist immer mal einfach. Wenn das aber doch so klar ist, dass es auch ungewünschte Effekte gibt, warum gibt es dann trotzdem nicht nachhaltige, also nicht optimale Projekte? Liegt das am Zertifikat? Liegt das an der Fehlrichtung? Aber wo findet da das Missverständnis statt?
Es sind, ich würde sagen, wirtschaftliche Interessen, wie immer. Wenn man jetzt auch auf die deutschen Wälder guckt, das wäre eigentlich überwiegend Buchenwald, Buchenlaubmischwald, den wir hier haben. Stattdessen finden wir aber Kiefern und Fichten vor, in halt Reihe und Glied gestellt. Und was damit zusammenkommt, ist ein super trockener Boden, auf dem nichts anderes wächst. Mhm. Der Borkenkäfer und insgesamt Bäume, die anfälliger sind für Schädlinge und Krankheiten. Und die Motivation, aber so viele Fichten und Kiefern zu pflanzen, kommt daher, dass es zum Beispiel ein super Baumaterial ist und dass die Nachfrage sehr hoch war. Hat aber dazu geführt, dass die Nachfrage jetzt nicht mehr befriedigt werden kann, weil eben die Ökosysteme ganz schön kaputt sind, die Bäume so anfällig. Und jetzt die Überlegung, wieder Buchen zu pflanzen.
Und ganz ähnlich
ist es auch bei den Baumpflanzprojekten.
Okay.
Also es gibt Unternehmen, die wollen CO2 kompensieren, Bäume pflanzen und die haben nicht die Kapazitäten, genau hinzugucken bei den Partnern und vertrauen dann gewissen Standards. Und diese Standards achten sehr auf CO2-Kompensation und bestimmt nochmal sowas auf wie Menschenrechte und so weiter. Aber CO2-Kompensation alleine regeneriert kein Ökosystem. Mhm. Und das bedeutet, dass die Menschen dort, wo man pflanzt, das sind überwiegend Länder im globalen Süden, weil dort einfach die Waldrodungen so weit fortgeschritten sind, dass Ökosysteme zerstört sind. Wenn man dort pflanzt, ohne die Menschen mit einzubeziehen oder auch die Tierarten vor Ort, dann gewinnt man nicht viel. Mhm. Dann gewinnt man ein bisschen CO2 und dann kann sich irgendwer gut fühlen, der dieses Zertifikat kauft. Ja. Aber die Leute vor Ort, die sind da ein bisschen, die sind wunder zurückgelassen.
Ja, plus die Böden und biodivers ist es dann auch nicht. Okay, das verstehe ich. Aber wenn ich das verstehe, dann kann das ja nicht so schwer sein. Gut, auf der anderen Seite kann es dann auch lösbar sein, um dann einfach die Incentivierung anders zu richten. Gut, und ihr achtet da drauf. Jetzt denke ich, jetzt versuche ich mich wieder in so eine klassische Marketierrolle reinzudenken. Wenn ich das höre, dass es nicht per se gut ist, einfach nur Bäume zu pflanzen, dann kriege ich schon wieder Unsicherheit. Ne? Und wenn ich jetzt nicht die letzte Entscheidungsinstanz bin, dann sage ich, bevor ich da jetzt mich irgendwie angreifbar mache, dann mache ich lieber gar nichts oder gibt es halt einen Partner, ist die Frage der Glaubwürdigkeit und auch der Zertifizierung, damit man jetzt nicht die Zertifikate, sondern wirklich die Zertifizierung, also dass ich von der dritten unabhängigen Instanz irgendwie ein Prüfverfahren durchlaufe, das mir sagt, okay, das, was du tust, ist wirklich das, was du sagst, was du tust und das ist auch wirklich hilfreich. Spielt das eine große Rolle? Also Glaubwürdigkeit, glaube ich, können wir einen Haken dran machen. Das ist die Frage, wie wird die Glaubwürdigkeit irgendwie hergestellt und wie kann sie transportiert werden?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn es eine CO2-Kompensation gibt, da gibt es den Goldstandard und diesen Standard, den kann man auch prüfen durch externe Audits. wenn es darum geht, Ökosysteme zu regenerieren und ohne auf den CO2-Mehrwert der Bäume zu gucken, die Bäume filtern CO2. Mhm. So, ne? Das passiert sowieso und ein gesundes Ökosystem noch viel mehr, wenn es denn regeneriert werden konnte, könnten dafür gibt es dann nicht wirklich einen Standard in dem Bereich, in dem wir tätig sind. Und der fehlt auf jeden Fall. Das heißt, man hat überhaupt gar keine Vergleichsmöglichkeiten. Für uns als Ecosia bedeutet es aber auch, wir sind irgendwie die Vorreiter in diesem Feld, zumindest in der Größenordnung, in der wir unterwegs sind. Also ich glaube, wir sind die weltweit der größte Dachverband für Baumpflanzorganisationen. Mhm. Und dadurch, dass wir die Vorreiter sind, aber diese Vergleichsgröße durch eine Zertifizierung oder sowas Ähnliches fehlt es auch manchmal an Glaubwürdigkeit. Mhm. Das heißt, Leute wollen da genauer hingucken, Leute zweifeln es an, weil sie eben schlechte Erfahrungen gemacht haben in anderen Bereichen oder die Kritik mitbekommen haben an anderen Initiativen. Und das ist auch, da arbeiten wir auch gerade dran mit verschiedenen Organisationen, Initiativen, die sich damit beschäftigen, ob man nicht genau an so etwas mal arbeiten kann. An einem Zertifizierungssystem für Baumpflanzungen zur Regenerierung von Ökosystemen.
Okay. Der geografische Footprint, also dort, wo die Bäume gepflanzt werden, der ist ja auch verhältnismäßig global. Ne? Ist das ein Problem der Glaubwürdigkeit, dass also die so, ohne jetzt was unterstellen zu wollen, aber rein intuitiv glaube ich, ist das, was irgendwie im eigenen Rechtssystem irgendwie läuft oder im EU-Rechtssystem läuft, subjektiv greifbarer als das, was vielleicht irgendwie auf einer Südhalbkugel stattfindet, wo ich das Vorurteil hätte, dass da noch nicht mal ein Grundbuch funktioniert. Wie soll dann wirklich nachhaltig verifiziert werden können, ob die Baumpflanzprojekte wirklich additiv sind und auch wirklich das sind, was sie versprechen. Ist das ein Problem?
Es ist vielleicht ein Problem in der Wahrnehmung. Generell, wenn wir jetzt beim Thema Marketing sind, wir pflanzen Bäume dort, wo sie am meisten gebraucht werden. Das bedeutet Biodiversitäts-Hotspots. Und die liegen aufgrund von Waldrodungen oder von Klimawandel oder sonst etwas, von politischen Situationen, überwiegend auf der Südhalbkugel dieser Welt. Und wir sind dort in ganz vielen verschiedenen Ländern aktiv und erzählen auch die Geschichten der Menschen und der Baumpflanzprojekte an unsere User, um zu vermitteln, hey, das ist das, wo eure Suchen enden. Mhm. Aber es ist natürlich nicht greifbar. Mhm. Ne? Also es ist so weit weg. Und dann kam ganz oft die Frage, was ist denn mit dem deutschen Wald? Mhm. Ich will die Bäume sehen. Kann ich mich selbst pflanzen? Also dieser Marketing-Effekt, da tun wir uns auf jeden Fall keinen Gefallen damit, dass wir ökologisch wertvoll pflanzen. Wenn man jetzt aber auch nochmal schaut wegen der Zertifizierung, das ist nicht das Hindernis auf jeden Fall. Auch beim Goldstandard und so, das sind ja auch alles also Projekte, die überwiegend in Ländern des globalen Südens gepflanzt werden. Für uns ist es eine Herausforderung, mit vielen verschiedenen kulturellen Organisationen, verschiedenen kulturellen Hintergründen zu arbeiten. Und das auf Augenhöhe, weil man das oft, je nachdem, wo man ist, sind es unsere Partner gar nicht gewöhnt. Die arbeiten vielleicht mal mit NGOs, die sagen, hier ist das Geld, mach das und das. Und wir arbeiten auf Augenhöhe und zusammen. Und gleichzeitig prüfen wir natürlich aber auch, ob das alles so so geklappt hat mit den Baumpflanzen. Es ist eine Herausforderung, die wir bisher gemeistert haben. Und bestimmt wird da auch mal irgendwie was nicht klappen, aber dann verbessern wir uns. Also das ist so unsere Herangehensweise.
Total spannend. Was können andere, also ich verstehe das ich verstehe immer besser, wie komplex euer Vorhaben ist, mit was für...
Unser Unternehmen generell ist komplex. Wer hat schon ein Tree-Team und ein Tech-Team und noch andere Sachen?
Ja, aber gut, klar, dafür werdet ihr von einer klaren Vision geleitet. Das hilft sicherlich auch, aber ich merke auch immer mehr, wie es nicht nur durch das, was du mir erzählt hast, sondern überhaupt, wenn man sich dann versucht, ein bisschen reinzulesen und zu denken, wie viel Unbekannte der normale, interessierte Mensch irgendwie da zu bedienen hat. So, und das kann man ja auflösen. Aber es ist ein ganz schön langer Weg. So, aber gut, es lohnt sich ja vermutlich, ist vermutlich lebensnotwendig, diesen Weg zu beschreiten. Was können andere, vielleicht Advertiser, aber auch durchaus auch die, sagen wir mal, Konsumenten mit Verantwortungsbewusstsein. Was können die sich von euch abgucken? Also mir fallen ja schon ein paar Sachen ein, aber geht ja hier um eine Beobachtung. Was denkst du, wo seid ihr ein gutes Vorbild und was kann man so transferieren auf andere Unternehmens- und vielleicht auch Lebenssituationen?
Ich glaube, dass Ecosia doch eine Vorbildfunktion einnehmen kann für verschiedene Unternehmen. Denn was wir wirklich geschafft haben, ist dieses Purpose-Driven Leadership. Das, was viele eigentlich auch erreichen wollen, aber irgendwie kommen sie da nicht hin, weil am Ende halt doch irgendwie von oben dann nochmal kommt, ja, aber was ist denn hier jetzt mit Marge, Profit und whatever? Was ich beobachtet habe bei vielen, auch gerade größeren Unternehmen, ist, dass dort sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, die super motiviert sind, einen Purpose zu schaffen im Unternehmen, aber gegen die Decke stoßen und nicht weiterkommen mit ihrem Vorhaben. Und also wenn hier Führungskräfte zuhören, dann würde ich empfehlen, mit den Menschen mal zu sprechen und denen ein bisschen mehr Vertrauensvorschuss zu geben in ihren Vorhaben. Also es gibt zum Beispiel Initiativen, die das Unternehmen auf Ecosia umstellen wollen. Aber genau solche Initiativen gibt es eben auch für andere Themen. Sei es, um das Unternehmen zu verbessern, um die Effekte zu verbessern. Und ich glaube, dass man damit nicht nur die MitarbeiterInnen länger bindet und attraktiver wird als Arbeitgeber, sondern auch sehr authentisch sich in eine Purpose-Driven Leadership-Richtung entwickeln kann.
Das ist auch etwas, was wir vielleicht so als Beispiel, das ist ja etwas, was man total minimal invasiv machen kann und es kann auch jeder nachvollziehen, einfach in die Standardeinstellung auf allen Browsern in meinem Unternehmen einfach Ecosia als Default-Suchmaschine einzustellen, statt
voll. Die das ist so eine, ja. Das ist wirklich die kostengünstigste Sache, die man im grünen Bereich machen kann, einen sehr großen Effekt hat, wenn man sich bereit ist, damit auseinanderzusetzen, ist, woher der Strom kommt. Ob man jetzt ein digitales Unternehmen ist oder auch nicht, aber am Ende Stromanbieter oder auch Serverleistungen, die haben wir ja auch. Und da mussten wir uns auch Gedanken machen, jetzt Server von Bing und so, die zumindest damals noch nicht 100% erneuerbar betrieben wurden. Was machen wir denn damit? Wo ist unsere Verantwortung? Und wir haben angefangen, Solaranlagen hier in Deutschland zu bauen, zu sagen, okay, wir pushen jetzt, das ist unser Beitrag zur Energiewende und das ist unser Beitrag für unsere User, damit sie wissen, hier entsteht kein zusätzlicher Schaden durch eine Suchanfrage in Form von CO2.
Finde ich gut. Microsoft selbst hat gesagt, dass sie 2030 CO2-neutral sein wollen. Kann das sein?
Das kann sein, ja.
Ja, okay. Die, cool. Die, Ecosia defaultmäßig installieren, dazu braucht man keinen Aufsichtsratsbeschluss, da muss man eigentlich nur einmal kurz.
Man muss gute Freunde in der IT haben. Genau. Das habe ich jetzt gemerkt, auf jeden Fall. Ja. Wenn die IT nicht mitmacht, da ist es immer eine harte Nummer. Aber als Individuen kann man natürlich auch einfach umstellen. Aber genau. Wenn das ganze Unternehmen.
Das ist nicht nur bei der Suchmaske so, dass man die IT sich auf jeden Fall nicht zum Feind machen sollte. Genau. So, wenn wir über Marketing und Nachhaltigkeit sprechen, ne, dann habe ich mir überlegt, also das ist ja die Chance, Konsumentinnenentscheidungen so zu beeinflussen, dass mehr nachhaltige Lösungen gemacht werden. So. Und da frage ich mich, warum ich da so wenig Beispiele kenne, das kann ja jetzt an mir liegen, also Beispiele, die ich wirklich erfolgreich finde. Und da nehme ich jetzt mal so Beispiele wie euch raus, wo praktisch die Nachhaltigkeit bei euch ja praktisch der Geschäftszweck ist. Ja? Das kann ich ja, das sage ich das jetzt nicht willkürlich, das kann ich ja einer normalen Biermarke nicht sofort aufbürden, dass sie jetzt nicht mehr Ergebnisziele für den Gesellschafter irgendwie generiert. Aber das letzte Beispiel, und ich glaube nicht, dass es ein wirklich nachhaltiges Beispiel war, war die Regenwaldaktion von Krombacher von vor 100 Jahren. Kennst du das Beispiel noch?
Ja, das kenne ich.
So, sonst natürlich weiß ich, dass es so mittlerweile sowas wie Ökostrom gibt, aber wenn ich jetzt so auf den Vergleichsplattformen gucke und da kriege ich ein Gefühl für, dass Ökostrom zum Beispiel jetzt aufholt, aber dass es immer noch ziemlich langsam geht. Aus Gründen, das finde ich ja so einen guten objektivierbaren Gradmesser, ne? Weil Strom ist so eine Commodity, der Preisabstand ist nicht mehr so groß. Und trotzdem, das, was man so sehen kann, geht es, aber im Verhältnis zur öffentlichen Debatte finde ich es immer noch unterrepräsentiert. Also, lange Rede. Hast du positive Beispiele für mich, wo Marketing und Nachhaltigkeit wirklich, wirklich gut umgesetzt wurden?
Ja, Also eins, was mir einfällt, ist das Unternehmen Recap. Mhm. Vielleicht kennst du das. Die machen Pfand-Kaffeebecher. Das sind diese türkisen und manchmal braunen Becher, die es in Coffeeshops gibt, wo man sagen kann, für 1 Euro Pfand nehme ich einen To-Go-Becher, aber einen, den ich wieder zurückgeben kann und der im System drin bleibt. Und die haben zum Beispiel Werbekampagnen gemacht, wo sie das benutzte Papier für die Außenwerbung wieder recycelt haben und damit coole Sachen gemacht haben. Mhm. Das ist so eigentlich mit meinem Lieblingsbeispiel. Und für in kleineren, so gerade im Sozialunternehmertum, gibt es ja mehrere solcher Beispiele. Das ist natürlich, schwieriger, es umzusetzen, sobald man das auf eine richtig großen, ne, auf eine richtig großen Skala macht als großes Unternehmen. Aber wie viel größer und stärker ist dieser symbolische Effekt, wenn es ein großes Unternehmen machen würde, so etwas. Mhm. Sich wirklich mal damit beschäftigen. Und ich glaube, ich wurde schon oft gefragt, wie kann man denn Marketing diese nachhaltige Botschaft wirklich rüberbringen? Mhm. Wie, dass die Leute das auch glauben und dass sie motiviert. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, und die Antwort ist leider eine sehr unbeliebte, dass es authentisch sein muss, dass innerhalb des Unternehmens jemand sein muss, der nicht der Meinung ist, okay, wir wollen jetzt unsere Zielgruppe, die interessiert sich mehr für Nachhaltigkeitsthemen, also machen wir da jetzt mal einen grünen Punkt auf unser Plakat, vielleicht ist es ja attraktiver. Nee, stattdessen Leute sagen, okay, wir als Unternehmen wollen nachhaltiger werden. Wir wissen, wir sind nicht perfekt. Wir wissen, wir haben einen langen Weg vor uns und wir werden nicht alle glücklich machen. Aber lass uns einen ersten Schritt machen und lass uns etwas machen, was vielleicht revolutionär und schwierig ist, um ein Zeichen zu setzen. Mhm. Und das ist dann authentisch. Und da bin ich mir ganz sicher, dass da nicht irgendwie so die Leute kommen mit, das ist doch Greenwashing oder so, sondern dass man dann wirklich Menschen erreicht. Mhm. Aber dieses Authentische hinzubekommen, das ist eine Leadership-Aufgabe. Mhm. Und der muss man sich stellen.
Authentisch, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, ich kann das nicht beweisen, ob es so ist, aber das wäre für mich der Unterschied zwischen Patagonia und Nike. Ne? Mhm. Vielleicht irre ich mich total, aber ich traue es Nike nicht zu. Also wirklich ernsthaft nachhaltig zu sein. Komischerweise bei den ethisch-sozialen Fragen habe ich es ihnen schneller zugetraut. Ne? Also in der ganzen Black Lives Matters Diskussion, bei diesen sehr bewegenden Zeiten habe ich denen abgenommen, dass das nicht einfach nur kurzfristige Strategie war, sondern dass sie auch was riskiert haben, als sie sich klar positioniert haben. Jetzt mit ihren recycelten Schuhen und ob sie dann wirklich recycelt werden oder nicht, das überrascht mich noch nicht mal. Bei Patagonia stelle ich es mir irgendwie so vor, dass es tatsächlich irgendwie ein Purpose dahinter gibt und dass die, klar, dass die auch mit sich kämpfen und mit ihrer Zulieferschaft und dass es ein langer Weg ist, aber dass die authentisch sind. Okay.
Mhm. Ja, was mir gerade noch einfällt, ist, ich glaube, es war vorgestern oder so, auf einer Konferenz im FAZ-Atrium, vielleicht kann man das sogar online nochmal nachschauen, da gab es einen Beitrag von einem Startup von zwei Gründerinnen, die zum Thema Nudging oder zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit forschen. Mhm. Und die haben sich in ihrer Forschung auf Nudging fokussiert und haben gezeigt, dass Nudging eingesetzt für Nachhaltigkeit wahnsinnig effizient ist. Und da war ein Beispiel, ein Duschkopf, das ist auf jeden Fall das Beispiel, an das ich mich erinnere, ein Duschkopf, der mit angezeigt hat, wie der Wasserverbrauch gerade ist und so ein bisschen auch das so visualisiert hat, dass einem bewusst ist, ohne dass man sich dabei schlecht fühlt. Und das hat nachhaltig und effektiv dazu geführt, dass die Personen deutlich weniger heiß geduscht haben und auch weniger lang, also Wasser und Energiehitze gespart haben. Mhm. Und die forschen da gerade an diesem Nudging-Bereich und ich glaube, dass das nochmal eine, das fand ich wahnsinnig spannend, was die da rausgekriegt haben. Ja. Ich suche nochmal raus, wie das Unternehmen heißt. Vielleicht kann man sich das mal anschauen.
Super, und dann packen wir das in die Shownotes und dann kann man das nochmal lesen. Ich finde das Nachhaltigkeit und alles, was quantifizierbar ist, also was gemessen und gewogen werden kann, finde ich total hilfreich. Also mir hat das damals geholfen. Also jeder versteht relativ bald, wie viel CO2 irgendwie ein Flug von A nach B kostet. Aber mir war zum Beispiel nicht klar, wie viel Kilo CO2 ein Baum, wenn er ausgewachsen ist, pro Jahr wirklich rausfiltert. Und dann wird man, wenn man dann halbwegs rechnen kann, dann weiß man ungefähr, wie viele Bäume man braucht, um halt einen Flug nach, keine Ahnung, Venedig wieder rauszuholen. Und das dann leichter mit der Bahn zu fahren. Okay, das hat schon sehr geholfen. Vielen Dank. Die Tim sagte in seinem, Tim Schumacher, der bei euch, glaube ich, auch mit von der Partie ist, der sagte zum Beispiel, dass es auch auf der, dass es ein positiver Effekt ist, und damit schließe ich es wieder an den Anfang unseres Gesprächs ran, Purpose nicht nur auf die Konsumentinnenseite klar zu dokumentieren, sondern dass es auch für die Mitarbeiterinnen-Recruiting-Seite eine Riesenhilfe ist, einen gescheiten Purpose zu haben.
Auf jeden Fall.
Du hast damit angefangen.
Tausendmal unterschreiben.
So, wie ist das denn, abgesehen von dir? Was kannst du dann noch beobachten? Weil ich glaube, das ist auch ein Mutmacher, um jetzt mal in der normalen Business-Logik irgendwie zu bleiben, ohne dass man dabei, man sollte ja schon ernsthaft wollen, ne? Aber das ist dann so auch ein Mikrothema. Wie funktioniert das? Also wie hast du da Beispiele, wie ihr besser rekrutieren könnt als andere, dadurch, dass ihr einen nachhaltigen Purpose habt?
Ja, ich glaube, dass die Eigentumsstruktur von Ecosia, das kann man jetzt nicht so leicht nachahmen, wenn man ein größeres Unternehmen ist, aber trotzdem, jetzt zieht das mal kurz, die Eigentumsstruktur hat da spielt da eine ganz große Rolle, und zwar ist Ecosia im Verantwortungseigentum. Bedeutet, dass die Anteile bei einer Stiftung liegen, zumindest die Kapitalanteile, und die Stimmrechte liegen im Unternehmen. Und das führt dazu, dass Ecosia für alle Zeit unverkäuflich bleibt, dass die Gewinne nicht entnommen werden können, und dass wir unserem Zweck, unserem Purpose treu bleiben müssen. Bedeutet für mich als jemand, der sich dort bewirbt und es hört, hier arbeite ich wirklich für eine Sache. Ich arbeite nicht für eine Person, sondern ich arbeite für die Idee dahinter, die unabhängig von den Personen ist, unabhängig von Geschäftsführung und langfristig überlebt. Also so ein bisschen wie früher Familienunternehmen und heute auch noch teilweise waren. Ein Unternehmen, das im Dienst der Gesellschaft steht, und das kann man natürlich so super ökologisch aufziehen wie wir. Man kann aber auch sagen, da gibt es einen Fensterbauer aus Süddeutschland, der sagt, wir wollen richtig gute Fenster bauen, die so lange halten, wie es geht, die möglichst energieeffizient sind, nachhaltig produziert, sozial verträglich und den Leuten Freude machen. Und sowas braucht man. Und die sind zum Beispiel auch im Verantwortungseigentum. Und dann komme ich dahin als Bewerberin und merke, okay, es geht hier nicht irgendwie darum, dass wachsen, dann verkaufen Exit Plus und so weiter, sondern es geht darum, wirklich was Geiles zu machen für andere, Probleme zu lösen, was anzubieten, ein gutes Produkt zu entwickeln. Und wenn man das merkt, ob jetzt eine Eigentumsstruktur oder daran, wie die Menschen es einem mitteilen, das ist wahnsinnig motivierend. Und was dazu kommt, das ist dann die Eigenverantwortung. Dass man merkt, ich bin in einem Unternehmen, in dem ich mich natürlich entwickeln kann in meinen Fähigkeiten und als Mensch und Person, aber dass ich auch mitgestalten kann, dass ich Freiraum bekomme. Und das zusammen führt dazu, dass man sich selbst wirksam fühlt. Und ich glaube, dass das ein wahnsinnig wichtiges Bedürfnis von uns Menschen ist und zunehmend wichtig für die junge Generation an Arbeitnehmern und Nehmerinnen, die gerade sich in Ausbildung befindet oder auf jeden Fall zukünftig den Markt am Markt sein wird, das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit.
Das kann ich total nachvollziehen. Ich kann beides nachvollziehen. Ich glaube, das eine lässt sich besser reproduzieren als das Verantwortungseigentum. Also selbstwirksam, glaube ich, das gibt kein Unternehmen, was das nicht versuchen können sollte, wenn es dann wirklich irgendwie einen Purpose hat. Ich überlege gerade Verantwortungseigentum. Ich fand das Bild schön mit den Familienunternehmen. Da war halt immer das Risiko über die Generation, ne, dass dann irgendjemand dann doch verkauft und das dann kommt. Bei Verantwortungseigentum ist entweder für bestehende Sachen, klar, wenn die vererben, können die das in Verantwortungseigentum überführen. Das geht ja nur für Bestand. Für alle Startups, die wir so in letzter Zeit hatten, ist ja schon irgendwie die Investmenthypothese eine Wertsteigerung. Ne? Also die Regel, wie dann Gelder geraced werden und dann auch monetarisiert, ist ja schon eine Wertsteigerung für fungible Unternehmen. Also ich dann schon irgendwie.
Ja.
Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das nur funktioniert, wenn man sehr schnell Cashflow-positiv wird in seinem Verantwortungseigentum.
Ja, oder man muss Investoren haben, wie jetzt zum Beispiel Tim einer ist, und der auch mit dem World Fund, das hängt ja damit zusammen auch, dass man bereit ist, einen längeren Weg zu gehen. So, und dass man bereit ist, nicht die Mehrheit am Unternehmen zu tragen, aber trotzdem eine gute Rendite erwartet.
Stimmt, das habe ich auch gelernt, dass Verantwortungseigentum nicht heißen soll, dass es eine Abschrift oder eine Spende ist, sondern dass es sich nicht ausschließt, eine angemessene Rendite zu generieren, was immer angemessen dann heißt, aber eine angemessene Rendite zu erzielen, dass das kein Widerspruch ist. Sehr gut, großartig. Also ich habe echt viel gelernt und ich hätte jetzt noch diverse Fragen, die ich vermutlich nochmal neu sortieren müsste für eine Fortsetzung. Aber bis zu dieser Stelle danke ich dir schon mal ganz, ganz herzlich. Da war super viel drin. Ich habe eine Abschlussfrage, die habe ich dir vorher noch gar nicht gestellt.
Ich bin gespannt.
Die heißt, wenn du zurückblickst auf deine letzten 12 bis 24 Monate, was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung?
12 bis 24 Monate, muss ich mich mal kurz reindenken, das war ja alles Corona.
Ja, es gab auch Menschen, die sagen, sie haben während der Corona-Zeit oder gerade weil es Corona war, besonders gute oder besonders schlechte Zeiten Entscheidungen getroffen. Ich muss mal sagen, also ich würde ganz kurz, damit du noch ein bisschen Zeit hast zum Überlegen, kurzer Spoiler, die Stammhörerinnen und Stammhörer hören diese Frage ja regelmäßig. Und ich will ganz ehrlich sein, meistens warne ich meine Gäste vor. Und Jeneka hat diese Chance nicht gekriegt, weil wir zwar ein Vorgespräch hatten, aber ich vergessen habe, sie vorzuwarnen.
Alles gut. Ja. Also ich habe auf jeden Fall was für die beste Entscheidung. Ich glaube auch was für die schlechteste. Das hat jetzt nicht ganz so viel mit Ecosa zu tun, oder vielleicht auch mit der Unternehmenskultur. Beste Entscheidung, oder nee, ich fange mit der schlechtesten an. Die schlechteste Entscheidung war, ich habe berufsbegleitend studiert, das war nicht die schlechteste Entscheidung. Ich bin berufsbegleitend meinen Master gemacht, jetzt nochmal oben on top, bei Ecosa, und das war natürlich total, es war genial, weil man konnte theoretisches und praktisches Wissen direkt verbinden. Das war auch sehr herausfordernd, aber vor allem sehr förderlich für meine Kompetenzen, würde ich sagen. Aber da hängt ja nur eine Masterarbeit dran. Und die zu schreiben, berufsbegleitend, in einer Corona-Pandemie, mit einem Lockdown, das war, glaube ich, das hätte ich mir zeitlich anders legen sollen, kann man jetzt nicht voraussehen, aber das war wahnsinnig herausfordernd und zehrend und im Nachhinein, glaube ich, in den letzten 12 Monaten doch eher eine der schlechteren Entscheidungen, das so zeitlich aufzuziehen.
Also es war zeitlich, also es war nicht, dass du es gemacht hast, sondern...
Nee, was ich gemacht habe, auf keinen Fall.
Wo hast du es gemacht?
Das war es auf jeden Fall wert und ich würde es jedem wieder empfehlen.
Ja.
Empfehlen, berufsbegleitend was zu machen.
Cool. Mit welcher Universität hast du das gemacht?
Das war UDK in Partnerschaft mit der Universität St. Gallen. UDK ist hier in Berlin. Und,
Universität der Künste.
Genau, Universität der Künste und St. Gallen Universität. Leadership in digitaler Kommunikation. Und ich habe zum Thema Verantwortungseigentum dann auch tatsächlich meine Masterarbeit geschrieben. Aber war das der erste Lockdown oder der zweite? Es war auf jeden Fall sehr einsam und sehr grau und sehr, sehr belastend. Aber daran schließt dann auch schon meine beste Entscheidung an. Die war nämlich, dass ich gesagt habe, das war noch am Anfang von Corona, habe ich gesagt, boah, die Welt steht Kopf. Und da ist mir bewusst geworden, wie schnell sich alles ändern kann. Und da habe ich gesagt, Ecosia, ich möchte jetzt gern meinen Traum wahr machen und mal ein paar Monate im Auto durch Skandinavien reisen und drin im Auto schlafen. Und das habe ich jetzt im Sommer gemacht. Ich war 3 Monate unterwegs und das war das erste Mal, dass ich mal nicht gearbeitet habe für irgendwie länger als 3 Wochen oder so. Ja. Und das war wirklich sehr toll und hat mir dabei geholfen, nochmal einen frischen Blick auf meine Arbeit auch bei Ecosia zu bekommen, was sehr schön war.
Cool, ja, finde ich sehr gut. Ich bin sicher, dass du es steht mir nicht zu, deine schlechteste Entscheidung in Anführungsstriche zu setzen, aber ich bin sicher, dass du in wenigen Monaten deine vermeintlich schlechteste Entscheidung nicht mehr so schlimm bewerten wirst.
Weil dann noch schlechtere Entscheidungen
dazu kommen. Nein, gar nicht, weil das nicht mehr, weil man die Schmerzen, glaube ich, schneller vergisst. Aber die Erinnerung, die du mit 3 Monaten Reisen durch Skandinavien gemacht hast, die wirst du vermutlich nie vergessen.
Das stimmt.
Ja, meine Prognose. Meine altersweise Prognose. Aber du wirst das selbst sehen. Großartig. Jeneka, ganz herzlichen Dank.
Das war
richtig gut. Ich wünsche dir aber vor allen, nicht vor allen Dingen, ich wünsche dir und deinem Team, deinem Unternehmen, deinem purpose-driven Unternehmen wahnsinnig viel Erfolg. Und ich wünsche uns allen, dass es noch mehr Nachahmerinnen und Nachahmer geben wird, die sich von euch inspirieren lassen und uns auch so einen ähnlichen Weg geben.
Ja, das hoffe ich auch. Ne? Traut euch, Leute. Traut euch ein bisschen mit Nachhaltigkeit und so auseinanderzusetzen, ist es auf jeden Fall wert.
Sehr gut. Und wenn du noch Ideen hast, wo es ähnliche Unternehmen gibt, die vielleicht auch mal Spaß haben, in so einem Podcast zu sprechen, dann gib mir gerne mal Tipps, weil ich muss meine Reihe hier auch füllen können, jetzt wo ich so großartig, großspurig angekündigt habe.
Will ich natürlich auch. Also gerade in Hamburg und Berlin gibt es echt viele Sozialunternehmen. Ich hoffe, irgendwann muss man sie nicht mehr Social Businesses nennen, sondern einfach nur noch Businesses. Aber gerade ist der Fokus noch da, die, glaube ich, wahnsinnig spannend sind. Also zum Beispiel auch Recap, die sind aktuell allerdings nicht digital unterwegs. Ja, aber es gibt noch viele andere.
Uns fällt da schon noch was ein.
Ja.
Sehr gut. Ganz herzlichen Dank. Grüße nach Berlin.
Sehr gern. Hat Spaß gemacht.
Mir aber auch. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.